Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
It's finished at Sunderland. Manchester United have done all they can. That Rooney goal was enough for the 3 points. Manchester City are still alive here. Balotelli.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Radio England. Ich bin Leon Kaminski.
Und ich bin Robin Held.
Ja, wir haben alle Ereignisse abgewartet in den letzten Tagen und wollten dann hier einmal alles im Paket nachbesprechen. Und ich denke, das ist uns auch ganz gut gelungen, weil in den letzten Tagen kam einfach so viel durch, was wir heute hier unter die Lupe nehmen wollen. Ich glaube, wir haben 5, 6 Wettbewerbe, die wir heute durchsprechen. Da kommt vielleicht die Liga heute ein bisschen kürzer, aber dafür schauen wir auf die europäischen Wettbewerbe, auf den Pokal und auf andere Themen, von denen es, wie gesagt, reichlich heute gibt für uns. Und wir starten eben rein mit dem Europa-Rückblick der englischen Teams aus der letzten Woche. Da gab es zum einen die beiden Champions-League-Spiele von Arsenal und von Man City. Dann gab es Europa-League-Spiele von West Ham und dem FC Liverpool und ein Conference-League-Duell von Aston Villa. Wir starten ganz oben in der europäischen Königsklasse bei Arsenal, würde ich einfach sagen, die den FC Bayern vor der Brust hatten. Das Unentschieden aus dem Hinspiel war ja ein Ergebnis, was so ziemlich beiden Mannschaften alle Möglichkeiten noch gelassen hat fürs Rückspiel. Aber die Bayern haben wieder einmal ihre gute Serie in der Champions League unter Beweis gestellt und da ihre Erfahrung gezeigt und am Ende Arsenal aus dem Wettbewerb gekegelt. War es für dich eine Überraschung unterm Strich?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Also vielleicht gucke ich seit zu vielen Jahren Bayern, aber für mich war das ein typisches Ergebnis am Ende, dass sie das mit 1-0 ziehen. Ich fand es im Vorhinein ganz spannend, weil ja bei Arsenal und City eigentlich die gleiche Ausgangslage herrschte. Du spielst gegen chronische Gewinnerteams mit Bayern und Real, auch wenn es bei Bayern mit der Bundesliga-Saison dieses Jahr ein bisschen hinkt. Trotzdem undankbare Aufgaben. Und bei Arsenal, finde ich, hast du ganz klar gesehen, in diesen Spielen, du hast 90 Minuten Zeit, es geht um alles. Es ist wahrscheinlich das größte Spiel der jüngeren Vereinsgeschichte jetzt gewesen. Mhm. Da war richtig, richtig Druck drauf. Und sie waren nicht 100% da. Du hast gegen ein wackelndes Bayern gespielt und bist am Ende in meinen Augen verdient ausgeschieden aufgrund dieses zweiten Spiels. Du hattest noch den Lattentreffer von Goretzka. Du hast dann das Kopfballtor von Kimmich, was am Ende entschieden hat. Für mich waren sie einfach ein bisschen schärfer. Sie waren das reifere Team. Und ja, irgendwie, bei mir kommt Arsenal noch nicht richtig aus dieser Rolle raus, vom Herausforderer. Und für mich hat es einfach bestätigt, dass Bayern mental, trotz Tuchel-Drama und was da alles im Hintergrund passiert, einfach das reifere und in dem Moment bessere Team war.
Du sagst es trotzdem. Arsenal hatte eigentlich einen sehr leichten Turnierverlauf im Vergleich zu anderen Mannschaften. Hatten da wirklich keine Schwergewichte vorher aus dem Weg räumen müssen. Und jetzt kamen sie dann hier eben aufs Spielfeld gegen das wohl schlechteste Bayern seit einem Jahrzehnt und schaffen es über beide Spiele nicht, auch nur eine überzeugende Leistung abzuliefern. Und das war dann schon eine große Enttäuschung für mich. Vor allem auf der Insel war es, glaube ich, eine große Überraschung, weil Arsenal da ja die letzten Monate doch sehr gehypt wurde. Und jetzt gab es dann trotzdem so einen kleinen Realitätscheck, wo man dann vielleicht eigentlich ist. Weil im Vergleich zu einer europäisch guten Mannschaft, würde ich Bayern gerade mal nennen, hat es dann einfach verdient nicht gereicht. Und das jetzt auch irgendwie ohne große Kontroverse. Das war einfach verdient, dass sie da ausgeschieden sind. Deswegen würde ich sagen, Arsenal ein bisschen zurück auf dem Boden der Tatsachen. Wo würdest du sie jetzt trotzdem so in der Entwicklung sehen? Was glaubst du, wie lange brauchen sie noch als Team, um dann wirklich mal in der Champions League die großen Mannschaften ausschalten zu können, dann auch wirklich mal so vorrücken zu können ins Finale?
Ich glaube, sie sind genau an der Schwelle. Also gehört ja auch zu weit, das hat jetzt knapp nicht gereicht. Am Ende fehlen ein, zwei Treffer zu den richtigen Zeitpunkten und dann kommst du hier weiter. Sie stehen im Champions-League-Finale und wir sprechen vielleicht von einem historischen Erfolg. Deswegen, ich würde es jetzt nicht zu klein reden, aber ich glaube, Stand jetzt auch mit der Altersstruktur sind sie einfach nicht so reif, nicht so abgezockt wie andere Teams. Klar, das kann sich entwickeln, gerade wenn jetzt ein Declan Rice, Ødegaard noch mal zwei, drei Jahre auf dem Niveau spielen, dann sind die im perfekten Alter und können wahrscheinlich genau diese Partien dann für dich entscheiden. Aktuell sind sie da noch nicht. Ich glaube trotzdem, dass das immer noch eine Riesensaison ist für Arsenal, spielen die Meisterschaft mit, haben Champions-League-Halbfinale gespielt. Rein faktisch kannst du ihnen nicht viel vorwerfen. Mein Punkt wäre nur, dass irgendwie ein, zwei Spieler fehlen, die dir so Spiele ziehen. Also ist jetzt ironisch, dass Granit Xhaka, den sie abgegeben haben vor der Saison, genau diese Rolle, exakt diese Rolle bei Leverkusen übernimmt. Dieses einfach Gewinnerteam, die immer noch nicht verloren haben. Ich glaube, so einer, vielleicht noch einer davon im Sturm, der, wie Arteta gesagt hat, diese 20, 30 Tore macht. Wenn du die beiden dazu holst, steht ihm gar nichts mehr im Wege. Ich glaube, Riesenentwicklung, aber der letzte halbe Schritt fehlt noch.
Ja, Bayern trifft jetzt im Halbfinale auf Real Madrid. Man sieht also, es wäre nicht unbedingt leichter geworden für den FC Arsenal. Der letzte oder der andere europäische Verein in der Champions League war Man City. Die hatten eben Real vor der Brust und sind dementsprechend ausgeschieden. Ich würde sagen, nochmal drei Kategorien unglücklicher als Arsenal, weil sie waren die bessere Mannschaft wohl über beide Partien, haben das sehr offensiv bestritten, sehr mutig bestritten und sind dann am Ende im Elfmeterschießen gegen Real Madrid mit 4:3 ausgeschieden nach dem 1:1 im Rückspiel und dem 3:3 im Hinspiel. Also wie gesagt, im Elferschießen raus. Und das zu Hause denkbar unglücklich, aber es gab wahrscheinlich auf der ganzen Welt nur einen Verein, der das irgendwie hätte hinkriegen können, trotzdem über zwei Spiele zu gewinnen gegen Man City. Das ist Real Madrid, die wahrscheinlich gerade beiden besten Mannschaften auf der ganzen Welt standen sich hier direkt im Viertelfinale gegenüber. Das war für mich einfach das vorgezogene Finale.
Unterschreibe ich. Kann ich nur 1:1 so wiedergeben. Für mich City eine ganz andere Storyline als bei Arsenal. Die spielen zwei Riesenpartien, spielen offensiv, spielen ihren Stiefel runter, haben im Rückspiel 33 Abschlüsse. Im Vergleich dazu, Real Madrid hatte 8. Und das frühe Tor hat Real eben brutal in die Karten gespielt. City drückt, trifft die Latte durch Haaland, kommt dann ganz spät noch zum Ausgleich. Dann fehlt vielleicht ein bisschen die Power, um in der Nachspielzeit bzw. Verlängerung noch den Sieg für sich zu holen. Dann verlierst du am Ende Elfmeterschießen. Immer eine 50-50-Sache und gehst raus. Ich glaube, das ist der einzige Weg, wie City ausscheiden konnte. Für mich haben sie ein richtig, richtig gutes Turnier gespielt. Tut weh, dass am Ende dann nur Viertelfinale draufsteht.
Ja, und vor allem auch, wie City am Ende ausgeschieden ist. Das war auch wieder so absurd realmäßig. Also mit dieser ganzen Erfahrung und Abgezocktheit von diesen Realspielern. Ja, da gab es einige witzige Anekdoten. Ich weiß noch eine, die ging ungefähr so. Kepa saß ja auf der Bank für Real. Lunin stand im Tor. Und Kepa, damals noch Chelsea-Torwart, gegen City im Carabao Cup, da hat Bernardo Silva ihn wohl gelupft im Elfmeterschießen. Kepa ist in die Ecke gesprungen, Silva hat ihn in die Mitte einfach gelupft, hat er sich gemerkt und jetzt vor dem Elferschießen Lunin erzählt, der dann einfach mal stehen geblieben ist gegen Kepa. Und sie haben quasi einen Schuss riskiert, haben sie nachher gesagt. Und das war dann eben aufgrund dieser Empfehlung von Kepa Bernardo Silva. Das sind dann einfach Anekdoten, die erzählst du noch in 30 Jahren deinen Enkelkindern, ne?
Ja, vor allem, weil es nicht die einzige ist. Also beide verschossenen Elfmeter haben so eine Background-Story. Bernardo Silva hast du gerade erzählt. Die andere ist bei Kovacic, der zweite Schütze für City, der eben nicht verwandeln konnte. Der hat direkt gegen zwei Ex-Spieler im Realkader gespielt, gegen Kepa und Rüdiger. Und man sieht wirklich Aufnahmen, kurz bevor Kovacic schießt, dass Rüdiger nach links vom Schützen aus zeigt, wo er auch dann tatsächlich hingeschossen hat und Lunin folgt ihm und hält den Elfmeter und dann wurden jetzt Interviews gezeigt von Rüdiger zu seiner Chelsea-Zeit, wo er sagt, dass Kovacic dort sein mit Abstand bester Freund gewesen ist. Also die beiden kannten sich ziemlich gut. Und ja, er wusste halt, wo er hinschießt, wie man sich eben kennt, auf so einer persönlichen Ebene dann. Und nutzen das aus, obwohl, und das ist ja psychologisch eigentlich das mit Abstand Schlimmste, was dir passieren kann, Real den ersten Elfmeter durch Modric, deine absolute Ikone, verschießt. Du ziehst schon nach und dann triffst du nicht in deinem ersten Schuss. Also es kann nicht schlechter laufen, aber dann sind sie einfach abgezockter, dreckiger und besser und ziehen am Ende dieses Viertelfinale. Und es war wirklich Real Madrid in a nutshell. Ich glaube, man kann City für Vereinsstruktur, Geldausgaben und Co. kritisieren, aber was die spielerisch gemacht haben, da konnte nur Real Madrid auf dieser Erde gegenhalten.
Ja, und trotzdem, also kein Triple für Pep Guardiola. Diese Erzählung von Jürgen Klopps Quadruple in der letzten Saison wurde ja schon vor einiger Zeit beendet und mit diesem Spiel auch Peps Triple-Träume ein für alle Mal begraben. Und Real Madrid hat sich in die beste Position gebracht, um wieder den Thron in Europa zu übernehmen. Einen anderen Thron besteigt, glaube ich, gerade Xavi Alonso, der seine ungeschlagene Serie mit Bayer Leverkusen auch gegen Dortmund fortgesetzt hat, wahnsinnigerweise in der Nachspielzeit. Und jetzt gegen West Ham in der Europa League war es auch ziemlich knapp, weil West Ham hat lange Zeit geführt durch Michael Antonios Treffer, bis dann Jeremy Frimpong erst nach 89 Minuten ausgleichen konnte und somit auch ganz sicher Leverkusen eine Runde weiterschießen konnte. Jetzt also im Halbfinale der Euroleague durch dieses 1-1. Das Hinspiel hatten sie ja 2-0 gewonnen. Also West Ham, die nächste europäische Mannschaft oder die nächste englische Mannschaft, die europäisch ausgeschieden ist. Und nachher kommt ja noch eine. Trotzdem West Ham natürlich gegen eine denkbar gute Mannschaft gerade, ne?
Ja, also wenn wir über Euroleague sprechen, ist Leverkusen wahrscheinlich das Team, was es zu schlagen gilt. Sie haben einfach noch nicht verloren diese Saison. Und für mich sind sie auch verdient weitergekommen, waren im Hinspiel klar besser. Auch im Rückspiel sind sie ein bisschen geschwommen, aber die späten Tore kennen wir mittlerweile. Ich weiß nicht, ich müsste langsam in dieses Zweistellige gehen, wo sie Spiele noch spät für sich entscheiden oder noch einen Punkt mitnehmen. Ich glaube, das kann man, glaube ich, West Ham einfach anerkennen, nachdem sie Freiburg verdient geschlagen haben. War einfach Leverkusen eine Stufe zu groß. Und eigentlich war damit ja alles bereitet für das Duell Liverpool gegen Leverkusen, wo ich mich riesig drauf gefreut hätte. Ja, aber Liverpool hat seine Hausaufgaben nicht gemacht und ist jetzt am Ende wirklich gegen Atalanta ausgeschieden. Das Hinspiel hatten wir hier schon kurz besprochen. Da haben sie 3-0 zu Hause verloren. Rückspiel jetzt, haben sie aufs Wunder gehofft, aber konnten es nicht rumreißen. Obwohl das Spiel richtig gut losging, haben nach 7 Minuten durch Salah einen Elfmeter verwandelt. Das blieb aber das einzige Tor dieser Partie. Und am Ende schaffen sie es nicht, irgendwie noch so ein Wunder auf die Beine zu stellen. 10-8 Torschüsse, also auch kein Feuerwerk gewesen. Und damit Liverpool auch draußen, das vierte englische Team.
Völlig verdient. Also hingegen vielleicht zu Man City, Liverpool trotz des Sieges gegen Atalanta im Rückspiel, auch da hatten sie nicht wirklich die Oberhand. Atalanta ist dann nach diesem frühen Rückstand sehr gut zurückgekommen, besser in die Struktur gekommen und am Ende sind sie auch über die beiden Spiele vollkommen verdient ins Halbfinale eingezogen. Und irgendwie muss ich sagen, das war dann so ein bisschen, eine ganz, ganz bittere Landung für die englischen Teams. Alle vier, also in der Champions League und in der Euroleague, raus. Und das zum Teil auch mehr als verdient. Gab dann ja auch schon Gerüchte, ob Atalantas Trainer der Nachfolger werden könnte von Jürgen Klopp bei FC Liverpool. Aber da kursieren, glaube ich, gerade einfach alle möglichen Namen. Trotzdem Liverpool, ich habe es gerade schon gesagt, vom Quadruple zu vielleicht nur einem Titel, und das war der Carabao Cup, ist ja auch für sie gerade eine sehr schwierige Zeit. Es wird ja nicht besser, ne?
Tut einfach weh. Also Klopp hat auch versucht, es ein bisschen anders zu framen. Hat gesagt, wenn wir ausscheiden, dann bitte auf dem spektakulärsten Weg, den man sich vorstellen kann. Laut ihm ist es das gelungen. Ich sehe es ein bisschen anders. Für mich gehen sie am Ende verdient und dann ohne großen Aufschrei raus. Aber Tatsache ist, mit der Mannschaft, mit den vielen Verletzten, die sie hatten, bleibt das eine Riesensaison. Wir haben gesprochen, dieses Peak von ihnen, wo sie mit dieser jungen Truppe eben den Titel geholt haben, liegt jetzt einfach schon ein paar Wochen zurück und aktuell sind sie nicht auf diesem allerhöchsten Level, um ja wahrscheinlich auch um Meisterschaft und Euroleague ernsthaft mitzuspielen.
Ja, auf jeden Fall. Es gab trotzdem noch ein Team, was die englische Flagge hochgehalten hat Und das heißt Aston Villa, die in der Conference League eine denkbar schwierige Aufgabe zu meistern hatten. Und zwar Lille vor der Brust hatten. Lille spielt ja auch eine gute Saison in der Ligue 1, wird vielleicht nächstes Jahr auch in der Champions League vertreten sein. Und jetzt hier also der Gegner von Unai Emerys, Aston Villa, die aber einfach gerade jede Herausforderung annehmen, nicht meckern, auch nicht aufgrund eines zu engen Spielkalenders. Und so musste Aston Villa am Donnerstagabend in Lille antreten, hat da keine sonderlich gute Figur gemacht, nach normaler Spielzeit 2:1 verloren, dann ins Elferschießen gegangen und dort dann durch den argentinischen Weltmeister Emiliano Martinez überragenderweise gewonnen. Martinez, der Mann des Tages, hält da Elfmeter nach Elfmeter gefühlt, hat auch wieder einige Fans in Frankreich provoziert, aber das ist wohl keine Überraschung mehr nach seinem Gebaren im WM-Finale. Ich glaube, Frankreich und Martinez, das wird keine große Liebesbeziehung mehr.
Ich habe gerade mal überlegt, fällt dir ein besserer Torwart ein, den du in einem Elfmeterschießen lieber in deinem Team hast, als Emi Martinez? Weil, ehrlich gesagt, mir nicht.
Robin, mir fällt generell kein besserer Keeper ein, den ich lieber in meinem Tor hätte. Es sei denn,
stimmt,
oder das
stimmt.
Ist unabhängig davon, ob es Elfmeterschießen gibt oder nicht. Das ist halt generell so, aber diese Diskussion hatten wir auch schon mal.
Ja, okay. Ich halte weiter die Ter Stegen-Flagge hoch, aber lassen wir mal so stehen. Trotzdem natürlich wichtiger Erfolg, dass wenigstens ein Premier League-Team die nächste Runde erreicht. Auch spannend Richtung Champions League nächstes Jahr. Wir hatten es schon ein paar Mal angerissen, wollen jetzt hier auch nicht zu weit in die Tiefe gehen, aber Tatsache ist ja, dass sich das Format verändert. Es gibt mehr Champions League-Plätze overall und die Frage ist, wie werden sie verteilt? Habt ihr bestimmt mitbekommen, die deutschen Teams haben sich jetzt deutlich besser geschlagen, also das Pendel jetzt eher Richtung Bundesliga. Also im Moment ist, glaube ich, Augsburg näher an der Champions League als Man United, was schon eine skurrile Situation ist.
Ja, also da geht England wohl leer aus. Man muss aber auch sagen, einfach unterirdisch, wie die sich jetzt präsentiert haben in dieser Runde europäisch, da haben sie auch für mich überhaupt keinen zusätzlichen Startplatz verdient. Also wenn sie ihre Plätze dann so nutzen, dann finde ich, haben das andere Ligen auch verdient. Und Hummels hat danach ja auch einen sehr guten Tweet rausgehauen, wo er irgendwie meinte, ja, Farmers League und so weiter. Die Deutschen mit zwei Teams vertreten im Champions League-Halbfinale und City und Arsenal, die beiden so gehypten Mannschaften aus England, dieser wohl gehyptesten Liga auf der ganzen Welt, gehen am Ende vollkommen leer aus. Bundesliga beats Premier League im Moment.
In der K.O.-Phase, ja. Ich würde es wirklich ein bisschen so framen, dass die Premier League vielleicht die stärksten Liga-Mannschaften hat, wenn das Sinn macht. Also über 38 Spieltage ist es, glaube ich, unendlich schwierig, mit City und Arsenal mitzuhalten. Aber in K.O.-Spielen kannst du sie packen. Und da fehlen ihnen irgendwie so ja, andere Kompetenzen, die einfach andere Teams haben. Bayern, Real und Co. Diesen Killer-Instinkt. Und vielleicht ist das die Geschichte, wie man sie erzählen muss. Man kann natürlich auch mit Hummels gehen und sagen, ja, offensichtlich ist die Bundesliga einfach in der Spitze besser.
Ja, ob sie jetzt da echt besser sind, was die Qualität angeht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall haben sie mich sehr überrascht und viele andere, glaube ich, auch sehr überrascht. Wir gehen dann trotzdem so langsam, aber sicher mal auf die Insel und schauen dort zuerst auf den FA Cup, wo jetzt ja schon die Halbfinals anstanden. Beide Finalisten sind ja mittlerweile auch schon ausgespielt worden. Und wir schauen zuerst auf das Halbfinale zwischen Man City und dem FC Chelsea, was am Samstag stattgefunden hat, nachdem City ja am Mittwoch noch gegen Real Madrid ran musste, was dann nachher ja auch zu einigem Unmut bei Pep Guardiola geführt hat. Wir schauen aber zuerst aufs Spiel, wo City 1:0 gewinnt durch das goldene Tor von Bernardo Silva. Davor hatte Chelsea aber wirklich goldene Chancen gehabt durch Nicolas Jackson, der 3 unfassbar große Chancen vergeben hat, per Kopf und per Fuß. Jack Grealish hätte für mich einen Handelfmeter kassieren müssen. Er hat ihn verschuldet nach einem Freistoß von Cole Palmer. Da geht die Hand ganz klar zum Ball, ist in der unnatürlichen Körperposition. Es gab aber keinen Elfmeter, für mich völlig unerklärlich.
Ja, gehe ich mit. Die Elfmetersituation definitiv ein Thema des Spiels gewesen. Bei mir ist auch die Tendenz Richtung Elfmeter. Trotzdem, ich bleibe dabei, das ist dann so ein 70-30-Ding. Und deswegen in der ursprünglichen Fassung des VARs bin ich eher d'accord mit der Entscheidung, nicht einzugreifen. Aber wenn wir wieder die gesamten letzten Jahre in Kontext nehmen, wurde für genau so eine Szene auch schon zigmal Elfmeter gepfiffen. Deswegen einfach keine Linie drin, aber leidiges Thema. Abgesehen davon, Chelsea einfach gut gewesen. Also offensiv haben sich immer wieder Chancen rausgespielt. Cole Palmer neben dem Freistoß auch noch eine richtig gute Chance gehabt, wo er mit links abzieht. Ortega hält stark. Jackson, ja, mittlerweile seine typische Geschichte, dass er große Chancen hat und die nicht nutzen kann. Für mich schon beeindruckend gewesen, was Chelsea gemacht hat. Und in diesem Zuge gab es ja jetzt die Debatte, ob der Abgang von Cole Palmer nicht ein Riesenfehler gewesen ist für City, weil er individuell so eine Riesensaison spielt. Ich wollte dich einfach mal fragen, wie du dazu stehst. Also am Ende hat man immer noch eine ziemlich saftige Ablöse bekommen. Ich meine so zwischen 50 und 60 Millionen Euro für ihn. Mhm. Glaubst du, man hat sich damit richtig ins eigene Bein geschossen oder wie stehst du zur ganzen Posse?
Also ich glaube, Palmer hätte bei City nie diese Spielanteile bekommen, die er jetzt gerade bei Chelsea bekommt und durch die er auch eben so gut geworden ist. Also der Spieler, der braucht natürlich Einsatzzeit, der braucht Möglichkeiten, um sich auszuzeichnen. Der braucht diese Momente auf dem Spielfeld, um es eben mal live zu praktizieren in der großen Arena. Und die hätte er bei City eben in dem Umfang auf keinen Fall bekommen. Deswegen war es richtig für ihn zu gehen. Und Pep wurde ja auch gefragt vor dem Spiel, ob er es nicht mittlerweile einfach ultra bereut, diesen Spieler gehen zu lassen. Und da meinte er, ja, natürlich ein bisschen, aber ich meinte immer zu ihm die letzten beiden Jahre, als er gehen wollte, geh nicht, aber er wollte unbedingt gehen. Und ich denke, jetzt wurde Cole Palmer auch dahingehend einfach des Richtigen oder der richtigen Meinung überführt, weil er musste gehen. Und jetzt gerade ist er für mich einer der besten Spieler der Premier League, hat die meisten Tore in der Liga geschossen und hier auch wieder mal im Pokal eine sehr gute Leistung gebracht, aber eben den Elfer hier, um nochmal darauf zurückzukommen, nicht rausgeholt, was für mich eine ganz klare Fehlentscheidung war.
Ja, zu den Aussagen von Cole Palmer vielleicht nochmal. Er wollte am liebsten per Laie gehen, um eben Spielzeit zu sammeln. Da hat der Club aber gesagt, nein, per Laie machen wir nicht, verkaufen oder bleiben. Und dann war es eben nach 2-3 Jahren, wo wohl diese Diskussion intern immer wieder geführt wurde, irgendwann der Frust bei Cole Palmer trotz Mahrez-Abgang so groß, dass er sich eben für den Abschied entschieden hat. Wahrscheinlich dann, wenn man das quasi als Gott gegeben betrachtet, dass man ihn nicht verleiht, die folgerichtige Entscheidung. Aber Tatsache ist, was der individuell macht, herausragend. Zweiter Aspekt des Spiels, den ich spannend fand, ich habe mir die Aufstellung von City angeguckt. Und ja, die haben ein unendlich anstrengendes Spiel gehabt unter der Woche gegen Real Madrid. Aber irgendwie, irgendwas in mir hat gesagt, ich habe richtig Lust, diese Mannschaft zu sehen, weil Haaland nicht spielt, sondern Alvarez. Ich finde sie schon sehr viel flexibler. Ich war ewig lang größter Haaland-Verfechter auch in diesem Team. Aber irgendwie habe ich mich auch gefreut, vorne diesen flexiblen Spieler mal wieder zu haben und eben nicht die klassische Neun, die am Ende mit 10, 12 Ballkontakt nach Hause geht.
Ich denke, wir haben im Halbfinale gegen Real Madrid das gesehen, weswegen man Haaland vielleicht nicht spielen lassen sollte. Also wir haben quasi die dunkle Seite gesehen von Erling Haaland. Er hat für mich überhaupt nichts angeboten. Er war keine Anspielstation, er hat die Bälle nicht festgemacht, er hat irgendwie nicht die Innenverteidiger groß gebunden, er hat nicht die Läufe gemacht, um die Spieler auf dem Brett zu verschieben, hat natürlich auch keine Tore gemacht, keine großen Chancen, sich selbst kreiert. Das war für mich so ein bisschen das Anti-Beispiel von Erling Haaland. Deswegen muss ich sagen, dass Alvarez jetzt hier spielt, war für mich vollkommen folgerichtig, weil anscheinend ist Haaland gerade einfach nicht in einem guten Moment. Und dann musst du so ein Spiel natürlich auch mal aus der Schusslinie nehmen. Und dann hast du eben natürlich noch einen Alvarez, der Weltmeister ist, der Champions-League-Sieger ist. Also auch kein so schlechter. Aber trotzdem, dieses Haaland-Thema, das dürfen wir jetzt auch nicht so einfach übergehen, weil jetzt gerade performt er für mich aber mal so richtig auf dem Boden.
Um es vielleicht einzuordnen, ich finde, gegen Real Madrid im Rückspiel hatte er am Anfang eine gute Phase, wo er dann auch die Latte trifft. Also wenn der reinfliegt, kann man wieder sagen, goldener Torschütze, er ist genau da, wo er sein muss, am Ende zahlt sich's aus und so weiter.
Danach kam nichts.
Ja, richtig, wie die Geschichte eben läuft, wenn er reinfliegt. So stehen jetzt ja mehr als 120 Minuten im Rückspiel und 90 im Hinspiel. Und da war eben nicht viel. Und am Ende fragt man sich, wie es eben gelaufen wäre, wenn sie vorne ein bisschen flexibler gespielt hätten, vielleicht nicht Rüdiger und Nacho diesen Gefallen tun von einem statischen Stürmer, wo sie sich überhaupt nicht schwer getan haben. Im Gegenteil, haben ihn herausragend verteidigt. Und das einfach mal zu ändern im Rückspiel, war für mich schon relativ naheliegend. Pep Guardiola ist bei Haaland geblieben und hat sich so ein bisschen gerecht. Also ich gehe mit einfach im Moment nicht seine starke Phase. Und wenn du einen Konkurrenten hast mit Alvarez, wo ich sagen würde, das ist auch ein Riesenspieler dieser Generation, was der gewonnen hat, wie viel er dir gibt gegen den Ball, beweglich. Wenn du den einfach auf der Bank hast, musst du diesen Fragen stellen.
Auf jeden Fall. Und Pep hat sich jetzt ja auch ein bisschen beantwortet so. Ich glaube, er wird es trotzdem immer wieder rechtfertigen mit, ich muss Haaland schonen und so weiter. Aber ich glaube, er wusste vielleicht auch, dass es mal an der Zeit war, etwas zu tauschen. Am Ende gewinnt City also 1-0 gegen Chelsea und steht somit als erster Finalist fest. Nach dem Abpfiff hat Pep sich trotzdem noch nicht eingekriegt gehabt. Und jetzt kam eigentlich das viel Spannendere als das Spiel. Pep hat angesetzt zur Wutrede, was man ja ab und zu von ihm kennt, aber auch nicht so häufig bislang gesehen hat. Und er meinte, ich zitiere, in diesem Land wird sich nichts ändern. Ihnen fehlt die Sensibilität gegenüber den Spielern. Es ist inakzeptabel, uns heute spielen zu lassen. Wir erinnern uns, sie hatten ja am Mittwoch in der Champions League gespielt und jetzt also am Samstag hier im FA Cup Halbfinale. Meinte dann weiterhin, es ist unmöglich, 120 Minuten die Emotionen in Madrid, die Art und Weise, wie wir verlieren. Ganz ehrlich, ich weiß, dass das FA Cup Halbfinale was Besonderes ist, aber es geht nicht um die Gesundheit der Spieler. Ich weiß nicht, wie wir heute überlebt haben. Die Spieler sind Legenden. Meinte danach auch noch was in Richtung der Broadcaster, also in Richtung der übertragenen Sender, dass er auf keinen Fall jetzt irgendwas extra machen werde für sie, weil sie jetzt eben in irgendeiner Form, wie genau, da auch nicht ausgeführt, dafür mitverantwortlich sein, dass sie heute so wenige Tage nach dem Realspiel wieder ran mussten. Ich sag noch nichts dazu. Was ist deine Meinung?
Wir hatten das Thema länger nicht. Ist jetzt mal wieder rausgebrochen. Ich kann es ehrlich gesagt verstehen. Also wenn wir uns jetzt die letzten Wochen angucken, haben sie gespielt Samstag, Dienstag, Samstag, Mittwoch, Samstag. Das heißt, da sind maximal 2-3 Tage Regeneration bzw. Training zwischen den Partien. Und dann spielst du eben zweimal gegen Real Madrid, diese Riesenkracher, die auch qualitativ auf allerhöchstem Niveau waren, und musst dann eben zwischendurch bei Palace, Luton und dann Chelsea Halbfinale spielen. Das ist einfach brutal unangenehm und ich kann es auch nicht richtig nachvollziehen, warum sie die Spielsetzung so gehalten haben. Ich glaube, das Chelsea-Spiel hat extrem darunter gelitten. Ich finde, man hat es gesehen, dass City müde war, im Kopf nicht richtig da, dass die Spieler nicht fit sind und am Ende verliert irgendwie, ja, der Wettbewerb. Ich kann den Frust nachvollziehen, jetzt da auf die Broadcaster und Co. zu schießen und im Ton sicherlich ein bisschen drüber, aber im Kern stimme ich, glaube ich, größtenteils zu.
Mir geht es da anders. Natürlich den Punkt von wegen Player Welfare und so, den haben wir jetzt alle tausendfach gehört. Trotzdem, dann meinte Pepe auch noch sowas von wegen, ja, United, Coventry und Chelsea spielen alle nicht Champions League, spielen nicht Europa League, die haben ja gar nicht diese Belastung wie wir. Coventry hat mehr gespielt als City in dieser Saison bisher. Coventry hat mehr Spiele absolviert als Man City. Die Championship ist eine unfassbar fordernde Liga, wenn nicht die forderndste Liga der ganzen Welt, die zweite englische Liga. Das war jetzt zum Beispiel der Gegner von Manchester United. Ich weiß nicht, was Pep will. Einfach irgendwie, er hat ein unfassbar teures Squad sich zusammengestellt. Andere Trainer, zum Beispiel Unai Emery, ja? Emery musste am Donnerstag mit Villa in Lille antreten. Ein sehr schwieriges Spiel, ebenfalls mit Elferschießen. Und sie hatten den Sonntag für ihr Spiel gegen Bournemouth. Das ist die gleiche Zeitspanne wie jetzt Pep und Man City. Von Emery hast du nicht ein einziges Mal irgendeine Beschwerde gehört. Du musst als Trainer damit umgehen. Du hast einfach dieses wahnsinnige Glück, bei einem Verein zu sein, bei dem du eigentlich kein finanzielles Maximum hast. Und er konnte sich aber die letzten 10 Jahre fast da eigentlich zwei Mannschaften hervorzüchten mit dem Geld, was sie ausgegeben haben. Und jetzt wieder diese Schiene zu fahren, nachdem sie weitergekommen sind, ich verstehe es nicht. Und dann noch gegen die Broadcaster zu schießen, die überhaupt erst der Grund sind, warum du und deine Spieler so viel verdienen. Wenn ich Broadcaster wäre, wenn ich Sky wäre, wenn ich TNT wäre, hätte ich einfach mal Pep nicht den Gefallen getan. Ich hätte einfach mal dieses Interview gar nicht ausgestrahlt. Du hast die Macht, das auszustrahlen, dann strahlst du doch einfach gar nicht aus. Dann guck, mit wem man dann noch reden kann. Mit City TV vielleicht oder mit City Twitter. Viel Spaß.
Ja, gehen die Meinungen auseinander. Ich glaube, den Vergleich zu ziehen ist fair. Gerade was Coventry da noch leistet, ist aller Ehren wert. Ich glaube trotzdem, dass die Premier League sich keinen Gefallen tut mit diesen Spielansetzungen, weil du einfach internationalen Nachteil hast. Also was City da gegen Real für Meter machen musste, dann spielen sie jetzt ein Halbfinale. Ich glaube einfach nicht, dass das im Sinne des Sports ist. Verstehe aber auch deinen Punkt, dass das wahrscheinlich Jammern auf hohem Niveau ist, wenn man 22 Weltklasse-Spieler im Kader hat. Lass uns einen Haken hintermachen, hinter die ganze Geschichte. City also im Finale, Gegner steht eben noch aus zwischen United und Coventry. Vielleicht abschließend noch ein Wort zu Bernardo Silva. Verschießt per Panenka den entscheidenden, hinten raus entscheidenden Elfmeter gegen Real Madrid. Hier Siegtorschütze in der 84., 85. Minute. Vielleicht das noch eine persönliche Sache, die interessant war. Aber jetzt andere Halbfinale, mindestens genauso spannend, mindestens genauso kontrovers.
Wenn nicht sogar noch eine Ecke mehr. United gegen den Zweitligisten Coventry City, der bislang echt eine gute Reise im FA Cup hingelegt hat und jetzt also sich belohnen durfte durch dieses oder mit diesem großen Halbfinale im Wembley Stadium und da in der ersten Halbzeit mal vollkommen abgelost hat. United in fast allen Belangen überlegen und haben einfach ihre Erfahrung, ihre Qualität ausgespielt und führen nach 45 Minuten vollkommen verdient mit 2-0. United, wie gesagt, sehr, sehr gut. Man muss dazu sagen, dass Maguire mittlerweile der einzig fitte Innenverteidiger ist bei Erik ten Hag und Man United. Casemiro musste also neben ihm aushelfen. McTominay hat dann die 6 übernommen. Ansonsten eigentlich, würde ich sagen, auf dem Papier fast die beste 11 gegen Coventry. Dann führen sie sogar 3-0, nachdem Fernandes nach 60 Minuten das 3-0 macht. Und dann führen sie bis zur 71. 3-0 gegen Coventry City im Halbfinale des FA Cups. Du würdest sagen, eine gute Mannschaft legt da jetzt noch 2 Tore drauf. Eine erfahrene und abgezockte Mannschaft belässt es wahrscheinlich beim 3-0, spielt den Ball hin und her und macht dieses Spiel einfach zu. Und dann gibt es ja wiederum Man United, die kassieren gegen Coventry in diesen 20, 25 Minuten wirklich noch diese unfassbaren 3 Gegentore. Wie hast du das erlebt? Wie hast du es jetzt auch im Nachgang wahrgenommen? Gibt es was Peinlicheres als dieses Spiel von United in der zweiten Halbzeit?
Aus United-Sicht gibt es nichts viel Peinliches. Ich habe es genossen. Ich fand es super cool. Also gerade so Pokalspiele, wenn du unterklassig bist, spielst dann gegen den Riesennamen Manchester United, liegst 3-0 hinten und hast dann so eine Schlussphase. Also ich glaube, jeder, der da im Stadion war, der kann einen dicken Haken auf der Bucketlist machen. Das ist ein 10 von 10 Stadionerlebnis und ich fand selbst vor dem Fernseher ziemlich amüsant und ja, musste schmunzeln und mich hat es einfach gefreut, dass es das auf dem Niveau mal wieder gegeben hat und dann auch in dieser Dramatik, ich glaube, einen 3-0 Rückstand aufholen ist selbst in der Premier League super außergewöhnlich, das im Pokal zu machen, wenn du eine Liga drunter spielst. Hut ab, haben am hinten raus eine Riesenpartie gemacht. Trotzdem müssen wir natürlich über United sprechen, wie dir das passieren kann. Du sagst es auch, selbst als Mittelklasse-Team, wenn du 3-0 führst, weißt du, was passiert. Du musst den Ball flach halten, du musst jegliches Tempo rausnehmen, kein Risiko gehen. Spätestens beim 3-1 Unterbrechung reinhauen, Fouls ziehen. Aber das machen sie einfach nicht und lassen sich dann hinten raus herspielen.
Unglaublich. Und Coventry konnte ja ausgleichen in der 95. Minute per Strafstoß. Und dann gab es eben die Verlängerung, wo ja das Unfassbare sogar passiert ist. Coventry geht in Führung in der 120. plus 2. Machen sie das 4-3. Das Stadion und ihre Kurve steht Kopf. Die Spieler rasten aus. Nur für den VAR, der es danach wieder zurücknimmt, wegen einer unfassbar knappen Abseitsentscheidung. Ich habe mir das Foto, das Standbild, einige Male angeschaut und ich bin bis heute unsicher, ob das Abseits war. Die haben die Linien gezogen und danach eben die Linie des Coventry-Spielers vor die andere Linie gelegt, sodass das Auge natürlich sieht, okay, die Linie ist näher am Tor als die des letzten Verteidigers, das muss Abseits sein. Aber wenn du dann wiederum anschaust, wo diese Linien anliegen, an den Schuhen der beiden Spieler, ich glaube, es war bei Wan-Bissaka, das sieht nicht nach dem Ende seines Schuhs aus. Das ist mein Punkt. Und deswegen, diese Linie und diese Abseitsentscheidung, die hat für mich einfach reingepasst und spätestens dann war klar, United wird hier heute weiterkommen, weil sie anscheinend auch irgendwie so ein bisschen weiterkommen sollen.
Genau, am Ende gewinnen sie das Elfmeterschießen mit 4-2, bleiben cool, haben nur ihren ersten Elfmeter verschossen. Gab dann noch ganz unterschiedliche Reaktionen, als das Ganze eben durch gewesen ist. Maguire ist zu den Coventry-Spielern rübergegangen, allen die Hand gegeben. Ich meine, es war Anthony, der provokant vor ihnen jubelt. Mhm. Also das vielleicht auch, um ein bisschen zu zeigen, was da so für verschiedene Charakterköpfe rumlaufen. Am Ende ziehen sie das Ding. Falls ihr Lust habt, euch noch mehr in diese Abseitsposition zu verkopfen, immer wenn das so Zentimeter, Millimeter Entscheidungen sind, schaut euch mal an auf den Zeitpunkt, ob der Ball gerade gespielt wird, ob er vom Fuß weggeht, ob er noch am Fuß ist, weil du kannst genauso da mehrere Millisekunden und Frames wahrscheinlich noch schieben in die eine oder andere Richtung. Ja, und je nachdem, wie du schiebst, ist es dann eben kein Abseits mehr. Also für mich sind diese angeblichen Schwarz-Weiß-Entscheidungen einfach keine, so wie es gehandhabt wird. Und so auszuscheiden, also ich hätte eine riesen, riesen Krawatte als Coventry-Fan.
Ja, aber sie haben eben keine Lobby. Und da bin ich dann wieder bei meinem Punkt gerade. Pep hat aufgrund der Broadcaster diese riesige Lobby. Wenn Coventry jetzt sich irgendwie so beschwert hätte, sie hätten doch jetzt schon fast keine Lobby mehr. Das Spiel ist vorbei, es ist abgeschlossen, sind nachher rausgeflogen im Elferschießen. Das Ding ist vorbei. Auch für die Medien. Schade, sie sind raus. Egal, nächstes Jahr können sie wieder versuchen, ob sie so weit kommen. Das war's. Bei den Großen, die machen sowas oder die lassen sowas eben nicht mit sich machen und weinen danach in allen möglichen Medien. Am Ende ist Coventry trotzdem raus, United also im Finale gegen den großen Stadtrivalen Man City. Denkbar knapp kommen sie hier weiter. Ich muss ehrlich sein, für mich war es das trotzdem jetzt für Erik ten Hag. Ich denke, das war hier heute oder am Wochenende sein quasi letztes Abschiedsspiel, sein letztes großes Spiel natürlich, wo es quasi noch offen gewesen wäre, seine Zukunft. Ich glaube, das hat jetzt sein Abschied dann doch besiegelt, sein Aus. Ich glaube nicht, dass United das noch länger einfach laufen lässt, dass Ineos, die ja sehr rigide sind in ihrem Handeln, dass sie das laufen lassen. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ich habe ein Gerücht gelesen. Und zwar ist ja Thomas Tuchel in einer ganz spannenden Situation. Und zwar kann der noch die Champions League gewinnen, wurde aber jetzt rausgeschmissen und da wird es auch keine Rolle rückwärts geben. Also Tuchel ist nächstes Jahr kein Bayern-Trainer mehr. Die suchen zwar noch, aber er ist frei. Und ich habe jetzt gelesen, dass er wohl zu United gehen könnte, wenn er das forcieren würde. Wie sehr würdest du dich freuen, wenn der Mann wieder Teil unserer Show ist?
Ich mag den Thomas einfach zu sehr, um ihm das zu wünschen. Also ich wünsche ihm mal vielleicht ein Jahr Auszeit. Soll mal den Klopp machen. Einfach mal ein Jahr wieder in ein Kloster fahren oder so. Einfach mal ein paar Monate ausschalten und nicht irgendwie dieses blöde Business in meinem Kopf haben. Und dann auch United, was ja echt gerade sehr, sehr schwimmt, zu übernehmen. Ich wünsche es ihm einfach nicht. Ich glaube, Tuchel könnte das packen. Ich finde es nach wie vor unglaublich, wenn jetzt Bayern schon über Lösungen wie Favre diskutiert, dass sie dann einen Tuchel rausschmeißen, einen der besten 5 Trainer der letzten 10 Jahre, dass sie ihn einfach vor die Tür setzen. Finde ich nach wie vor unglaublich. Und dann ein Lucien Favre nehmen, zu dem du vielleicht noch ein paar Takte sagen kannst. Aber ich glaube, Tuchel könnte es machen. Wir haben nach wie vor, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Meinung von ihm. Ich denke, das könnte schon irgendwie so passen. Aber ich wünsche es ihm trotzdem nicht.
Ja, ich wünsche es uns, aber für ihn wahrscheinlich eine unfassbar fordernde Aufgabe. Also das jetzt rumzureißen nach den Trainern und der Zeit, die jetzt gescheitert ist. Eigentlich ja schon seit Jahren keine Ruhe drin. Den Umbruch zu gestalten wäre auf jeden Fall eine Riesen-Challenge. Bei Bayern ist schon witzig. Also was die jetzt im Nachhinein so im Rückblick für Entscheidungen getroffen haben, einen Nagelsmann rauszuwerfen, um Tuchel zu holen, den jetzt rauszuwerfen, das zu bereuen, Nagelsmann zurückzuwollen. Also das alles sieht eben überhaupt nicht gut aus. Und wenn es dann am Ende jetzt wirklich einen Lucien Favre wird oder ein Rangnick, der das provisorisch übernimmt, also das kann ja nicht annähernd dann nach Plan gelaufen sein. Ich glaube, sie haben sich einfach regelmäßig verzockt in den letzten Trainerentscheidungen. Ja. Und kassieren jetzt die Quittung. Also was da passiert, mega spannend. Vielleicht wird es ja noch ein bekannter Name aus der Premier League, der am Ende auf dem Trainerstuhl landet. Meines Wissens nach ist da noch ziemlich alles offen, ob es eine Interimlösung wird, eine lange Lösung, ob man auf Xabi Alonso spekuliert. Also ein Thema, was wahrscheinlich eine eigene Folge verdient hätte, Bayern und der Trainerstuhl.
Ja, anscheinend wollen sie eben die nächste Saison auf Zeit spielen, um dann 25 die große Lösung zu präsentieren. Aber ist schon peinlich. Also jetzt von Nagelsmann abgewiesen zu werden, den du vorher selbst rausgeworfen hast. Ich denke, das ist auch irgendwie so eines großen Clubs unwürdig. Aber das könnte ja vielleicht dann zu Tuchel passen, den einen Club verlassen, um zum nächsten zu gehen, bei dem es gerade nicht ganz rund läuft. Ich denke, da werden wir auch ein Auge drauf haben. Zeit für uns, jetzt also den FA Cup auch zuzumachen. Den haben wir jetzt für euch auch gecovert. Halbfinale gelaufen. Das Finale dann also zwischen den beiden Manchester Clubs am 25.05. wieder mal im Wembley Stadium. Und wir schauen ganz kurz noch auf die Premier League. Da hat es jetzt den 34. Spieltag gegeben. Natürlich jetzt mit einigen Spielen weniger, weil Mannschaften im Pokal ran mussten. Arsenal war im Einsatz nach dem Ausscheiden in der Champions League. Gab es hier ein Auswärtsspiel bei den Wolves. Du würdest sagen, wahrscheinlich schwieriges, kleines Auswärtsspiel. Unangenehm, gegen die Wolves auswärts ran zu müssen. Aber das haben sie ganz solide am Ende geknackt mit 2-0. Man muss auch sagen, Gary O'Neill und Wolves mit, ich glaube, 13 oder 14 verfügbaren Feldspielern, den habe ich jetzt auch nicht so rumheulen gehört wie Pep.
Ja, es ist auch ein Lobby-Thema, ne? Also die Wolves unfassbar von Verletzungspech geplagt. Du sagst es, ich glaube, es waren irgendwie 13 Profispieler, die noch zur Verfügung stehen. Das ist einfach keine Situation, wo du wettbewerbsfähig sein dürftest. Haben trotzdem eine gute Partie gemacht. Arsenal hat sich lange gemüht nach ihrer wirklich bescheidenen Woche mit Niederlage gegen Villa, Ausscheiden gegen Bayern. Jetzt eben auswärts bei den Wolves. Die kamen auch nicht mit super viel Rückenwind. Kam dann durch Trossard noch einigermaßen früh, knapp um den Halbzeitpfiff herum, zur Führung. Ødegaard besorgt erst in der Nachspielzeit die Entscheidung mit 2-0. Aber am Ende fehlt einfach den Wolves so ein bisschen die Power und auch die Manpower, um dagegen zu halten.
Liverpool gewinnt sein Spiel auswärts gegen Fulham ebenfalls mit 3-1. Ein herrliches Freistoßtor von Trent Alexander-Arnold gab es da zu bestaunen. Somit ist Arsenal der alte, neue Tabellenführer, zieht an City vorbei. Liverpool auf Platz 2, City auf Platz 3, aber natürlich nur, weil City ein Spiel weniger hat. Wenn sie das gewinnen gegen die Spurs, können sie wieder aus eigener Kraft Meister werden. Es gab trotzdem noch die ein oder andere spannende Partie. Und weil wir gerade so schön in Diskutier- und Debattierlaune sind, schauen wir einfach mal auf diesen Abstiegskracher, den es da noch für uns gab. Everton gegen Nottingham Forest. Everton mit zuletzt einer furchtbaren Serie. Das zweitschlechteste Team im Jahr 2024 bislang. Aber sie stehen über dem Strich trotz des Punktabzugs, auch weil sie Nottingham Forest hier eben mit 2-0 schlagen konnten. Gay und McNeil waren die Torschützen, aber es gab nach diesem Spiel noch eine weitere ganz große Kontroverse. Und zwar hatte die damit zu tun, dass Nottingham Forest nach dem Spiel bei X eine offizielle Vereinsmitteilung rausgehauen hat, die da lautete, ich zitiere, 3 extrem schlechte Entscheidungen, 3 nicht gegebene Elfmeter, die wir einfach nicht akzeptieren können. Der Verein erklärte daraufhin weiter, man habe den englischen Schiedsrichterverband davor gewarnt, dass der VAR, also Stuart Atwell hier in dem Fall, ein Luton-Fan ist, aber sie haben ihn nicht ausgetauscht. Ja, was war vorher passiert? Ashley Young, Evertons Routinier, hatte 3 strittige Szenen im eigenen Strafraum, 2 Foulspiels, 1 Handspiel. Ich würde sagen, der letzte, wo er dem Gegenspieler an den Rücken fällt, ist ein 100%iger Elfmeter. Das Handspiel wahrscheinlich auch vorher, je nach Auslegung, aber nach neuen Regeln ist wahrscheinlich auch eher ein Elfmeter. Die andere Szene, da trifft er unten den Fuß, den kann man auch geben. Also man versteht die Wut von Nottingham, aber trotzdem irgendwie schon Wahnsinn, diese offizielle Vereinsmitteilung nach dem Spiel. Und sie schließen dann eben mit dem Satz, unsere Geduld wurde bereits mehrfach auf die Probe gestellt. Der NFFC wird nun seine Optionen abwägen. Welche Optionen? Das lassen sie offen. Sie haben fast keine Optionen. Dazu sei noch gesagt, dass Mark Clattenburg, der ehemalige Weltklasse-Schiedsrichter, ja bei ihnen der Schiedsrichter-Analyst ist und somit bestimmt auch einiges dazu beigetragen hat.
Also das Ganze ist einfach nur super skurril, finde ich. Es gibt ganz, ganz viele Facetten, über die wir jetzt sprechen könnten. Vielleicht für den Background auch noch interessant, dass ja auch Nottingham mit der Liga, mit dem Verband im Rechtsstreit steht, wegen Punktabzug und Verstößen gegen das Financial Fairplay. Also das ist auch noch eine Ebene dieses Konflikts irgendwie. Dann ist es 3-mal Ashley Young. Es wird 3-mal überprüft. Ich gehe bei dir mit. Für mich sind das auch mindestens 1-2 Elfmeter, die du einfach nicht bekommst. Und dann schaust du dir dieses Statement an. Und ich musste es doppelt und dreifach checken, weil ich nicht glauben konnte, dass das ein offizielles Vereinsstatement ist, weil sie einfach trocken und geradeaus sagen, dass der VAR Luton-Fan ist. Also auch in dieser Wortwahl. Ich musste schon echt schmunzeln und es ist echt, es ist real. Das ist deren offizielles Statement gewesen zu der Partie. Ich verstehe auch jeden Ärger und Co. Aber trotzdem irgendwie eine Situation, die ich noch nicht ganz durchblicke. Ob das jetzt stimmt, woher sie diese Informationen nehmen, ob das wirklich von ihrem Schiedsrichter-Analysten kommt, worauf sich das stützt und wie es weitergeht. Einfach nur eine sehr witzige Geschichte, wieder ein bisschen Drama zum Tratschen.
Ja, Stuart Atwell, unser treuster Hörer aus dem Luton-Fanlager wahrscheinlich. Natürlich irgendwie schon wahnsinnig skurril, dass jetzt Clattenburg, der bestimmt alle da kennt in dieser Schiedsrichter-PGMOL-Riege, jetzt anscheinend oder vielleicht austeilt gegen seine Ex-Kollegen und die Vorlieben seiner Ex-Kollegen, was Fußballvereine angeht, offenlegt seinem Arbeitgeber Nottingham Forest. Sehr skurril. Was sagst du denn generell dazu, dass sich jetzt irgendwie Vereine mehr und mehr in offizieller Natur auch dazu äußern, was ihnen gerade so in Richtung Schiedsrichterleistungen widerfahren ist? Also dieser Move, damals Clattenburg offiziell anzustellen als Schiedsrichteranalyst, der war ja auch schon so ein bisschen witzig. Aber das nimmt ja immer fantastischere Blüten an. Also wo führt das hin?
Ich weiß es nicht. Also ich glaube, seit dem VAR geht das in eine Richtung, die mir auf ganz vielen Ebenen nicht gefällt. Das Thema haben wir oft aufgemacht. Ich glaube, dass dadurch der Sport nicht gerechter geworden ist. Und irgendwie ist aber dieses Gefühl, dass man einen Anspruch hat auf Gerechtigkeit, das ist eben viel größer geworden, weil man diese technische Unterstützung hat. Deswegen, also wäre jetzt Coventry nach der Abseitsentscheidung auf die Barrikaden gegangen und wird jetzt da, was weiß ich, für Schritte einberufen, könnte ich das irgendwie verstehen. Hier finde ich es schon absurd, also anzufangen, Spezialisten dafür einzustellen. Ich verstehe, dass man versucht, jeden Aspekt des Spiels zu professionalisieren, weil es um unfassbar viel geht. Aber was macht der denn? Also geht es dann darum, dass der vorher sagt, jo, der gibt in den ersten 3 Minuten eher keine gelbe Karte, holst da mal richtig rein? Also ich weiß nicht genau, in welche Richtung das geht. Ich finde das einen drüber, dass wir an sich über den VAR und die Schwächen sprechen, ist, glaube ich, unfassbar wichtig, weil ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe, dass man das ganze Projekt irgendwie retten kann. Schiedsrichter anzugehen persönlich sowieso immer No-Go.
Ja, ist einfach ein schlechter Stil. Man muss dazu sagen, Anthony Taylor war hier der Schiedsrichter auf dem Feld, hatte ein wahnsinnig schlechtes Spiel. Ich denke, nachher nur auf den VAR zu schauen, ist falsch, weil der Hauptverantwortliche ist immer noch der Schiedsrichter auf dem Feld, der mitläuft mit den Spielern. Und das war Anthony Taylor und der hat hier mal absolut kein gutes Spiel gehabt. Dass Stuart Atwell danach ja noch ein Luton-Fan ist, kommt erschwerend dazu, wenn es denn so ist. Und also die Begründung war jetzt quasi, dass Luton profitiert hat, dass Nottingham hier verloren hat. Verständlich, weil Luton eben einen Platz unter Nottingham auf dem ersten Abstiegsplatz steht und einen Punkt weniger hat. Und anscheinend denkt Nottingham, dass es jetzt alles, dass sich jetzt alles um diese 3 Mannschaften drehen wird, da unten um Burnley, Luton und Nottingham bei dem Abstiegsrennen. Das soweit dazu. Andere Spiele gab es natürlich auch noch. Aston Villa hatte ein ebenfalls schwieriges Spiel gegen Bournemouth. Das konnten sie nicht allzu lange nach ihrer Conference League-Reise nach Lille trotzdem gewinnen, trotz dieses wahnsinnig engen Zeitfensters mit 3-1. Crystal Palace schlägt West Ham mit 5-2. Und dann gab es noch 2 Spiele. Sheffield unterliegt Burnley zu Hause mit 4-1 und Brentford schlägt Luton auswärts mit 5-1. Somit sind wir fast schon am Ende angekommen. Jedoch bitte ich vorher einmal um deinen Spieler des Spieltags.
Sehr gerne. Diese Woche fast ein bisschen schwierig, weil wir viel über Niederlagen sprechen mussten, aufgrund der ausbaufähigen Performance von den Premier League Teams im internationalen Wettbewerb. Deswegen beschränke ich mich mal auf den Spieltag und gehe zu dem Verein, der 5 Tore macht und spreche über Palace, die 5-2 gegen West Ham gewinnen. Ich gehe mit Mateta. Wenn ich Ex-Bundesliga-Spieler loben kann, dann mache ich das sehr, sehr gerne. Ist für mich unter Glasner eine spannende Rolle, gerade vorne in diesem Trio. Wenn Olise und Eze fit sind, ist das richtig gut. Hat 2 Tore gemacht. Für mich der perfekte Spielertyp, um die beiden eben zu ergänzen, um denen Raum zu geben. Ich meine, es war Eze mit auch einem vielleicht Tor des Spieltags, wo er den Seitfallzieher unter die Latte setzt. Ich meine, er war es. Einfach diese Offensive gegen West Ham, wenn die sich in Rausch spielt, das macht schon richtig Spaß. Deswegen mein Spieler des Spieltags, Mateta.
Ja, macht die beiden Tore sehr, sehr cool. Als ich gesehen habe, dass Johan Wissa 2 Tore gemacht hat für Brentford und davon auch eins sehr schön war, wollte ich zuerst ihn nehmen, aber wir hatten ihn ja erst. Deswegen vergreife ich mich jetzt auch einfach mal an einem Palace-Spieler und nehme da eben Eberechi Eze, der eben diesen Seitfallzieher macht. Und somit kommen verdienterweise an diesem Spieltag beide Spieler von uns, von Crystal Palace, die hier mit Oliver Glasner West Ham absolut herspielen und nach 31 Minuten schon mit 4:0 führen. West Ham, man hört so, wird sich wohl auch nach der Saison von David Moyes trennen oder David Moyes geht. Auf jeden Fall trennen sich da wohl die Wege der beiden. Und Ruben Amorim, der auch bei Liverpool letztens schon gehandelt wurde aus Lissabon, ist wohl da heißer Kandidat. Das hat David Ornstein heute exklusiv berichtet. Also das auch nochmal zum Ende als Info. Wie es jetzt bei uns weitergeht, das ist natürlich wie immer das Gleiche. Ihr könnt uns folgen auf X, auf Instagram, Radio England FM. Lasst uns eine gute Bewertung da bei der Podcast-Abspielplattform eurer Wahl. Folgt uns überall, um keine Folge mehr zu verpassen. Macht die Glocke an, um benachrichtigt zu werden. Und unterstützt uns bei PayPal finanziell. Das geht unter dem Link in der Folgenbeschreibung. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.